Sonst treffen sich vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises die Schöpferinnen und Schöpfer der nominierten Filme zu einem großen gemeinsamen Gespräch über ihre Werke. Das ist zurzeit nicht möglich, aber wir müssen dennoch nicht verzichten auf intensive Gespräche über die nominierten Filme. Das ist jetzt hier möglich im Podcast der Deutschen Filmakademie. Filme, wenn sie dann in der Welt sind, wenn sie gesehen werden können, haben auch ihre eigene Geschichte dann nach einer gewissen Zeit. Und die Geschichte vom Film Systemsprenger ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Systemsprenger ist auf der Berlinale gefeiert worden im vergangenen Jahr. Dieser Film ist ein großer Kinoerfolg auch gewesen. Er war die deutsche Oscar-Einreichung. Er hat auf vielen Festivals überall in der Welt Preise eingeheimst und er ist jetzt für 10 deutsche Filmpreise nominiert. Das ist also neben Berlin Alexanderplatz mit 11 Nominierungen der große Favorit dieser Preisverleihung. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Nora Finkscheid herzlich grüßen darf, obwohl die ganz weit weg ist. Nora, hallo erstmal.
Hallo.
Nora, wo bist du ganz genau gerade?
Ich bin gerade in Vancouver.
In Kanada. Und verrätst du uns auch, warum du dich da aufhältst?
Ja, also wir haben hier eigentlich gedreht bis vor kurzem noch und unser Dreh wurde jetzt natürlich auch gestoppt und wir nutzen jetzt die Zeit im Schneiderraum und mal gucken, wie lange ich hier noch bin. Gerade wissen wir es nicht.
Aber du hoffst natürlich, dass du auch weiterdrehen kannst, dass das in einem Komplex jetzt abläuft dann?
Ja, also früher oder später werden wir schon weiterdrehen. Die Frage ist wirklich eher wann.
Also bei Helena Zengel ist es ja auch durch die Presse gegangen. Ihr hat der Systemsprenger tatsächlich eine Pforte geöffnet. Sie hat mit Tom Hanks gedreht, in Western. Was drehst du denn jetzt nach dem Systemsprenger dort in den USA beziehungsweise in Kanada, ne?
Ja, also ich habe auch so einen verrückten Job bekommen, dank Systemsprenger. Und zwar drehe ich hier einen Film für Netflix mit Sandra Bullock in der Hauptrolle, produziert von Graham King, der ja so Sachen gemacht hat wie The Departed, was natürlich für mich echt irgendwie erstmal sehr, sehr aufregend war. Genau, und das Ganze kam zustande über Veronika Ferris, die Systemsprenger gesehen hatte und mit ihrer Firma in den USA ganz viel co-produziert und dann da den Kontakt hergestellt und den Film weitergeleitet
was,
hat. Und
das für Wege sind.
So kam eins zum anderen.
Nora, wir haben aber jetzt deinen Film Systemsprenger gesehen und zwar in Deutschland ist der, und das fand ich hochinteressant bei einem so speziellen Thema, auch bei seiner ganz besonderen Machart, ein echter Publikumserfolg gewesen. Die Leute waren neugierig nach der Berlinale und sind ins Kino geströmt. Hat dich das dann eigentlich überrascht oder hast du gedacht, nach diesem Berlinale-Erfolg, dann wird es einfach laufen?
Das hat uns total überrascht. Also es hat uns wirklich dermaßen überrascht. Und zwar alle, Berlinale hin oder her, das sind ja irgendwie oftmals zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Dass man sagt, sozusagen der Arthouse-Film auf der einen Seite und dann wirklich Kino, das ein Publikum erreicht. Es, ja, manchmal hat gar nicht viel miteinander zu tun. Und in dem Fall waren wir wirklich alle weggeblasen.
Aber ich denke, in dem Fall hat es schon auch was mit der Berlinale zu tun gehabt. Du hast den Alfred-Bauer-Preis, so hieß er ja damals noch, ne? Also den silbernen Bären bekommen, für innovatives Kino. Und die Leute waren einfach neugierig auf diese außergewöhnliche Geschichte und wollten wissen, wie ist die erzählt worden? Wie berührt uns dieses Mädchen, diese Benny? Und das ist tatsächlich ja auch das Verdienst dieser gründlichen Arbeit, der Vorbereitung, der intensiven Recherchen, die ihr betrieben habt, um ein Kind zu verstehen, das durch alle Raster fällt. Und vielleicht kannst du es dann doch auch nochmal erklären und wahrscheinlich hast du schon tausendmal erklärt. Dieser Begriff Systemsprenger, den hast du ja nicht erfunden, sondern der wird von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern so verwendet?
Genau, der wird so verwendet, natürlich auch eher inoffiziell und der ist auch sehr umstritten, der Begriff, zu Recht, weil er ja den Kern der Sache gar nicht richtig trifft, sondern es ist ja nicht das Kind, was das System kaputt macht, sondern eigentlich führen die scheiternden Systemprozesse dazu, dass das Kind unter die Räder gerät. Und trotzdem ist der Begriff irgendwie faszinierend, weil er halt so kraftvoll ist und kleine Kinder beschreibt. Ja? Ja. Schon irre.
Die alle Systeme sprengen, die in keinem System irgendwie funktionieren. Und das ist auch die Kerngeschichte deines Films, dieses neunjährige Mädchen, Benny oder Bernadette, Benny genannt. Dieses Mädchen hat schon alles ja hinter sich. Also was du erzählst, ist ja eine Momentaufnahme, wo vorher schon ganz viel passiert sein muss an Scheitern. Das erzählst du indirekt mit. Inwiefern war das auch Bestandteil der Geschichte? Also zu begreifen, dass dieses erst neunjährige Kind schon ganz viel hinter sich hat.
Genau, das war ganz wichtig. Also das war natürlich nicht so einfach, das irgendwie hinzukriegen, überhaupt die Geschichte so zu schreiben, dass das nicht unendlich langweilig ist, weil es immer nur Wiederholungen sind. Was geht ja eigentlich um diesen dauerhaften Zirkel von rausfliegen, 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 rausfliegen. Mhm. Und wo setzt man da an? Aber ich bin bei der Recherche einem Jungen begegnet, der war mit 11 Jahren in 52 Einrichtungen.
Boah.
Und da mussten wir natürlich für uns irgendwie eine Haltung finden. Und auch wenn das nie thematisiert wird, haben wir dann eben gedacht, ja, Benny war mit ihren 9 in mindestens schon 16.
Hm. Damit ist auch schon mal gesagt, du hast das Drehbuch auch selbst geschrieben, du hast Regie geführt und dafür bist du auch 2-mal dann nochmal extra nominiert. Also neben dem besten Film bist du auch nominiert für beste Regie und Drehbuch. Und du hast eine unglaublich lange Recherchereise, so kann man es vielleicht fast nennen, dann auch hinter dir. Das sollen so, ich glaube, 5 Jahre gewesen sein. Warum so ein langer Prozess? Warum hast du so unglaublich lange recherchiert?
Ja, das Das hat alles sehr lange gedauert. Auch der Schreibprozess war sehr langwierig. Ne? Also ich hatte halt vorher noch nie ein Drehbuch selber geschrieben und war jetzt auch auf dieser Reise nicht so ganz alleine, sondern das ist ja noch an der Filmakademie in Ludwigsburg entstanden. Und da haben wir immer so Kurse, Drehbuchkurse, wo man wirklich ein halbes Jahr gemeinsam in der Gruppe einen Stoff diskutiert. Man schreibt dann natürlich alleine. Aber man redet eben mit den Leuten drüber. Und da hatte ich diverse Dozenten, unter anderem Hans-Christian Schmid und Bernd Lange, Christoph Fromm, Thomas Schad hat es auch begleitet und auch wirklich ganz, ganz wertvollen Austausch mit meinen Kommilitonen. Und dadurch zog sich das. Und die Recherche selber, die ist natürlich auch so ein bisschen nervenaufreibend, sage ich mal, vor allen Dingen, wenn man selber Kinder hat. Mhm. Also das geht natürlich auch immer nur mal für 3 Wochen und dann muss auch wieder Pause sein und dann wieder 3 Wochen, ja.
Ja, also dass Filme lange brauchen, ehe sie reifen und dann irgendwann gedreht werden, das gehört, glaube ich, zum Geschäft. Aber es muss ja dann doch, denke ich mir, immer so ein ganz starker innerer Antrieb sein, der einen dann immer weiter antreibt. Dass du auch in diesen 5 Jahren immer wieder sagst, nein, ich schaffe das und ich will diesen Film machen. Was war's bei dir?
Ja, das stimmt. Also da sind ja auch noch andere Filme entstanden in der Zeit.
Ja.
Ich habe ja noch Diplom gemacht und wir wollten den ja schon viel früher drehen. Das sollte ursprünglich mal mein Abschlussfilm werden und das ließ sich dann nicht finanzieren. Und irgendwie habe ich aber immer gedacht, die Geschichte ist es wert. Also ich will da irgendwie dranbleiben. Und das kann man sich ja auch gar nicht richtig aussuchen. Manchmal habe ich eher das Gefühl, die Stoffe finden dich und suchen sich dich aus. Also man wird geschrieben, weißt du? Ja. Mehr als dass man schreibt. So.
Und trotzdem ist es ja dann auch ein Mädchen geworden. Du hast gerade gesagt, da war so ein Junge, der dich da auch sehr beeindruckt hat mit seiner langen, man kann ja sagen, Leidensgeschichte durch diese vielen Institutionen. Jetzt haben wir aber trotzdem ein Mädchen und ein kleines Mädchen, 9 Jahre alt. Das ist vielleicht auch erstmal überraschend, dass du dich dafür entschieden hast. Das ist nun deine eigene Erfindung und deine Idee, warum?
Ja, das stand sogar noch lange vor der Recherche fest. Mhm. Ich glaube erstmal aus dem ganz banalen Grund, weil es mir einfach viel näher ist. Weil wenn ich an Kindheit denke, denke ich natürlich an die Perspektive eines Mädchens und nicht die eines Jungs. Und ich glaube auch im zweiten Schritt, die erste Systemsprengerin, die ich je getroffen habe oder so, wie ich auf den Begriff gekommen bin, war ja in einem Wohnheim für wohnungslose Frauen. Und da zog eben ein 14-jähriges Mädchen ein, die von keiner Institution im ganzen Land mehr aufgenommen werden konnte oder durfte. Und auch sozusagen meine erste Begegnung mit einer Systemsprengerin war auch weiblich.
Also damit ist auch klar, das war Teil deiner Recherchen. Ich glaube für einen Dokumentarfilm auch. Das waren erstmal Vorbereitungen für einen Dokumentarfilm.
Ja, das war Zufall. Also da haben wir eine Auftragsarbeit für die Caritas gemacht. Bei mir war es irgendwann so, ich komme ja vom Spielfilm und ich wollte immer Spielfilme machen und ich habe in Ludwigsburg auch szenische Regie studiert. Bei uns damals vor allen Dingen war das ja noch getrennt in szenisch, Dokumentar und Werbung. Aber ich hatte irgendwann so ein bisschen so einen szenischen Koller und wollte dann mal ausbrechen ins Dokumentarfilmgenre. Und da sind 3 Projekte entstanden durch dieses Ausbüchsen. Und eins war eben eine Auftragsarbeit für die Caritas. Da haben wir 1 Jahr lang so ein Wohnheim begleitet in Stuttgart. Und da zog eine Systemsprengerin ein. Und da bin ich diesem Begriff begegnet und dachte so, okay, das muss jetzt der nächste Spielfilm sein.
Mhm. Dabei bist du bekannt geworden mit einem Dokumentarfilm. Ohne diese Welt, der hat First Steps gewonnen und viele andere Preise. Ein ganz bemerkenswerter Film über, und das finde ich schon auch interessant übrigens im Vergleich zu Systemsprenger, eine ganz geschlossene Welt. Das ist eine geschlossene religiöse Welt, ein Zusammenleben von Menschen, die sich ja der Gegenwart verweigern. Ein geschlossenes System, wenn man so will. Und danach machst du einen Film über eine Systemsprengerin. Irgendwie sehe ich dann doch einen Zusammenhang.
Ja, total. Also ich würde sagen, es geht halt um extreme Außenseiter. Mhm. Also wirklich radikale Randfiguren.
Ja, und dass du diese Dokumentarfilmerfahrung gemacht hast, spiegelt sich dann doch auch wieder in dem Spielfilm wieder, in Systemsprenger. Das ist jetzt kein dokumentarischer Spielfilm, ganz klar, aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, die Kamera von Yunus Roy immer folgt den Protagonisten fast wie eine dokumentarische Kamera und versucht ganz nah am Geschehen zu sein.
Ja, genau. Ich glaube schon, dass sich irgendwie alle Arbeiten bauen ja aufeinander auf und man lernt was und sei es nur der Blick auf die Welt oder so. Und gerade dadurch, dass Roy und ich den Film in Argentinien auch zusammen gedreht haben, ist das, glaube ich, da so
Ah ja.
automatisch irgendwie mit rübergeschwappt.
Also mit dem hast du auch da den Dokumentarfilm gedreht, ohne diese
Genau.
Welt. Jetzt ist das eine, das Dokumentarische, was ich jetzt schon mal benannt habe, und trotzdem wäre es ja zu reduziert, wenn man dabei bleiben würde. Denn dazu gibt es ja so viele szenische, bildliche, visuelle Einfälle, um uns auch die Innenwelt vielleicht des Mädchens begreiflich zu machen, um zu verstehen, was geht in ihrem Kopf vor. Wie habt ihr das gemacht? Denn das, finde ich, gehört unbedingt zu diesem Film und zu dem Eindruck, der da entsteht.
Ja, also viel durch so Ausprobieren. Wir waren ja eine Low-Budget-Produktion und hatten jetzt keine Möglichkeiten für teure animierte VFX-Albträume oder so, sondern wir mussten irgendwie improvisieren mit wirklich billigen Filmtricks so. Und dadurch, dass Helena ja so begrenzte Arbeitsstunden hatte und dann nach 5 Stunden, 45 Minuten meistens das Set verließ, hatten wir eigentlich Zeit und haben dann mit so Makro-Optiken und irgendwie so IKEA-Plastiklampen mit Glühbirnen, die die Farbe verändern können, mit irgendwie Schleimbrocken oder Glasklötzen vor der Kamera rum experimentiert und haben sozusagen, glaube ich, stundenlang von so eigentlich Quatschmaterial, also so Experimentalfilmzeug haben wir gemacht. Und dann ist es eine Meisterleistung von unserem Schnittmeister Stefan Bechinger, der das wirklich über diese 8 Monate Schnittzeit immer wieder versucht hat zusammenzukriegen und immer wieder und immer wieder und irgendwann fand sich so langsam eine Sprache für diese Gefühle und dieses Trauma.
Und ich finde, dadurch entsteht ein hochinteressanter Kontrast zwischen dem Dokumentarischen und diesem Experimentellen. Das geht in diesem Film zusammen. Jetzt hast du Helena Zengel ja schon erwähnt, also die Benny spielt. Ich hatte sie schon vorher mal gesehen in dem Film Die Tochter. Da ist sie ja wirklich 8, 9 Jahre alt. Das war sie auch bei dir. Du hast sie gefunden. Das war ein langer Castingprozess. Und ich wüsste gern, hat sie dich sofort dann irgendwie auch überzeugt? Oder man sucht dann doch manchmal auch so weiter, misstraut irgendwie so dem ersten Eindruck. Wie war das bei euch?
Ja, also das war genau so. Wir haben mit dem Kindercasting angefangen, ein Jahr vor Drehbeginn, was eigentlich viel zu früh ist für Kindercastings, weil die Kinder verändern sich ja in einem Jahr total. Aber ich hatte so eine Sorge, also ich dachte eigentlich beim Schreiben immer, ich finde eh nicht so ein Mädchen. Und wenn, dann werden die Eltern das bestimmt nicht erlauben. Also ich würde es meinem Sohn, glaube ich, nicht erlauben, wäre der jetzt irgendwie Kinderschauspieler und würde mit so einem Drehbuch um die Ecke kommen. Und dementsprechend haben wir ganz, ganz früh gestartet mit Jacqueline Rietz, unserer Kindercasterin. Die hat eine allererste Runde gemacht von 10 Agenturkindern und Helena war das Mädchen Nummer 7. Und das war eigentlich schon total klar. Also im Nachhinein denke ich mir eigentlich, warum haben wir nicht sofort aufgehört? Aber wir haben tatsächlich noch 150 Mädchen gecastet. Auf der Straße, in Sportclubs, in Kampfsportclubs vor allem, in Zirkus-AGs. Ich habe mir irgendwie eingebildet, man kann doch eine Benny nicht in einer Schauspielagentur finden, sondern das muss so ein physisches, körperliches Kind sein. Die finden wir ja bestimmt nur beim Karate oder so. Aber das war totaler Quatsch. Und vielleicht waren diese 150 weiteren Castings aber auch gut, um zu merken, wie besonders Helena war. Und es hat auch nochmal Helena, ihrer Mama und mir Zeit gegeben, da wir natürlich immer in Kontakt waren über die ganze Zeit. Sie hat das Drehbuch gelesen, wir haben noch eine Castingrunde gemacht, wir haben uns getroffen, wir haben noch eine dritte Castingrunde gemacht, bis wir dann irgendwann wirklich gesagt haben, so, Hand drauf und jetzt machen wir den Film zusammen.
Wie kann man diese Besonderheit, von der du sprichst, beschreiben? Also, was macht Helena aus? Warum ist sie so gut geeignet, um Benny zu sein?
Also, das hat ganz viele Gründe. Also erstmal hatte Helena total Spaß daran, sich mal richtig daneben benehmen zu dürfen, wo viele andere Mädchen, die wir gecastet hatten, wirklich Hemmungen hatten, ne? Also Schimpfwörter zu sagen oder eben genau das zu machen, was man eben nicht machen soll. Und für sie war das richtig so ein Befreiungsschlag. Also wir haben dann immer gesagt, wir spielen jetzt verkehrte Welt und je schlechter du dich hier benimmst, umso besser ist es. Und das fand die halt total lustig und ist so richtig drauf eingestiegen. Das war das Erste. Dann kommt natürlich dazu, dass sie wahnsinnig filmisch ist. Also dieses weiße Haar und diese fast durchsichtige Haut, Das ist ja so faszinierend und changiert so zwischen engelhaft, aber auch irgendwie gruselig kann sie ja auch schauen, ne? Und dann kommt noch dazu, dass sie sich wahnsinnig gut ausdrücken kann und sehr reif ist für ihr Alter. Und dann kommt noch hinzu, dass sie unfassbar kräftig ist körperlich. Also sie ist ganz, ganz stark. Sie hat damals so leistungssportmäßig Eiskunstlauf gemacht. Und das führte eben dazu, dass sie total belastbar und diszipliniert ist und auch so Ansagen umsetzen kann. Ja, also das hatte da schon wirklich viele, viele Gründe. Ein tolles Mädchen. Ja,
unbedingt, habe sie auch mal kennenlernen dürfen. Und genau, was du sagst, also erstaunlich auch, wie sie Fragen beantwortet, wie sie reflektiert, diese Figur reflektiert. Und was ich so wichtig finde, auf der einen Seite, das hast du angesprochen, dieses Körperliche, dieses Physische, auch diese Gewalt. Dann sie explodiert ja immer wieder und das macht einem auch Angst. Und da fürchtet man auch für sie übrigens, man bangt mit ihr. Und auf der anderen Seite spielt sie ja auch, das ist so wichtig für die Figur Nora, sie ist zerbrechlich, sie ist anhänglich, sie ist hilfsbedürftig. Sie will ja immer andocken bei Menschen. Sie hat Angst, vielleicht sogar Nora vor sich selbst?
Gute Frage. Das weiß ich gar nicht genau, ob es schon so weit ist. Also wahrscheinlich schon. Ich meine, sie ist sich selber ausgeliefert, ne? Definitiv. Ob das schon so weit geht zu reflektieren, Angst vor sich selber zu haben, wahrscheinlich schon, unbewusst irgendwo. Aber genau, also um diese Schere, die ging es ja, ne? Dass man auf der einen Seite das Kind so zeichnet, dass man jeden Erwachsenen verstehen kann, der es eben nicht aushält. Und gleichzeitig muss man sie lieben und um sie fürchten.
Und was der Film auf jeden Fall ganz hervorragend macht, finde ich, er klagt nicht einfach nur diese Systeme an, durch die sie fällt, diese Raster, sondern er versucht, die Menschen zu schildern, die sich da sehr bemühen, mit viel Kraft, auch natürlich irgendwann verzweifelt sind, nicht nur verzweifelt an diesem Kind, sondern auch verzweifelt natürlich an den Systemen. Ganz besonders Gabriela Maria Schmeide, auch nominiert als beste Nebendarstellerin, Albrecht Schuch als dieser Anti-Aggressionstrainer, er ist ja sogar zweimal nominiert bei diesem deutschen Filmpreis, auch für Berlin-Alexanderplatz und im Tier für euch, für diese Rolle des Micha. Das sind ja Menschen, denen, habe ich das Gefühl gehabt, ihr auch so eine Art Denkmal setzen wolltet oder doch eine Würdigung für Menschen, die sich da abarbeiten und natürlich immer wieder auch in Verzweiflung geraten?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was, was sich durch die Recherche ergeben hat. Also bevor ich in die erste Wohngruppe gegangen bin, das war beim Kinderhaus Berlin-Brandenburg in Berlin, da hatte ich schon, ehrlich gesagt, so ein Urteil in meinem Kopf, weil ich dachte, Systemsprenger, was ist denn das für ein Wort und warum haben denn die Leute nicht mehr Geduld mit den Kindern? Also die armen Kinder, das böse System. Und dann kam ich in die erste Wohngruppe und dachte irgendwie so, wow, also das sind ja total nette Leute, die hier arbeiten, die einfach um 10 Kinder gleichzeitig irgendwie sich kümmern müssen, dann noch Bürokratie nebenbei stemmen müssen, die Hausaufgaben machen müssen, Arzttermine, sonstiges, dann sind die Kinder auch nicht alle total easy, ja, also die haben alle ihr Päckchen zu tragen und dann ist der Tag schon um. Also da sind einfach Grenzen, ich könnte das nicht, könnte den Job keine halbe Stunde durchhalten und dann diese emotionale Distanz zu wahren, aber nicht abzuschalten. Also das ist was, was mich bis heute fasziniert, weil ich wollte nach jeder Institution, in der ich war, ob es die Kinderpsychiatrie war, ob es die Obhutnahmestelle war, ich wollte mindestens 3 Kinder adoptieren und mit nach Hause nehmen.
Gabriela Maria Schmeide spielt, das finde ich ganz besonders stark, also dieses auch Ersticken in den Akten und irgendwie merken, die Bürokratie macht mich ja auch fertig und ich würde gerne anders arbeiten. Und genauso Albrecht Schuch, der ja als der Anti-Aggressionstrainer mit ihr dann auch diesen Wald-Abenteuer-Urlaub macht, was einerseits sehr anrührend ist, auf der anderen Seite natürlich auch das Kind ja wieder in so eine schwierige Situation bringt, weil sie möchte gerne weiterleben mit ihm, nicht? Also sie überschreitet ja logischerweise die Grenze, die professionelle Grenze. Er muss die irgendwie einhalten und ich finde, das ist auch eine schauspielerisch sehr interessante Leistung, das zu spielen, diese innere Zerrissenheit von einem Menschen, der übrigens, wie du gerade sagst, sie vielleicht auch ganz gerne irgendwie adoptieren würde, möchte, der aber auch weiß, das geht eben nicht. Das ist auch ein Konflikt, ein beruflicher Konflikt, den Albrecht Schuch damit spielt.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so ein Konflikt, den die Leute entweder ihr ganzes Leben lang mit sich auszutragen haben oder sie haben so eine natürliche Gabe und können das einfach trennen. Also ich habe auch Leute getroffen bei der Recherche, die können das einfach trennen. Die verbinden sich mit den Kindern, weil du musst dich ja verbinden mit den Kindern, um in ihnen was zu bewirken. Aber dann gehen die nach Hause, haben ihre eigene Familie und lassen das auch sein und haben eben nicht so Helferfantasien und denken, sie sind jetzt diejenigen, die besonders auserkoren sind, das Kind auf die rechte Bahn zu bringen. Und das finde ich tatsächlich total bemerkenswert.
Also Lena Zengel ist natürlich nominiert, Albert Schuch, habe ich gesagt, Gabriela Maria Schmeider, aber, und das sollten wir jetzt auch nochmal unbedingt erwähnen, weil ich fand das sehr schön, dass sie nicht übergangen wurde. Eine ganz leise, ganz tragisch zerrissene Figur spielt Lisa Hagmeister als die Mutter, und dass auch sie nominiert ist, finde ich ganz hervorragend, weil das ist, glaube ich, eine ganz besonders schwierige Figur. Wir dürfen auch die ja nicht verurteilen, die ist vollkommen überfordert und sie versucht es immer wieder, und ich finde, sie spielt das mit so einer zärtlichen Zerrissenheit, dass man auch versteht, diese Frau würde gern ein anderes Leben führen und würde auch gern mit ihrem Kind anders umgehen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch du dich da gefreut hast, dass sie nicht übergangen wurde.
Ja, unfassbar. Also das freut mich riesig für Lisa, und das ist so verdient. Das war tatsächlich eine der Rollen, die mir am meisten Sorgen gemacht hat beim Casting, wo ich dachte, um Gottes Willen, also wie schaffen wir das, die Figur zu besetzen, ohne dass man sofort den Finger drauf zeigt. Ja. Und wir hatten damals unsere Casterin Doris Borgmann, die in der Zwischenzeit leider verstorben ist. Ja. Und Doris war damals schon über 80, aber brannte noch für ihren Beruf. Und wir hatten uns getroffen und waren verschiedene Schauspielerinnen durchgegangen. Und irgendwie fanden wir noch nicht die Richtige. Und dann weiß ich, ein paar Tage später klingelte mein Handy und sie rief an und sagte, Nora, Lisa Hagmeister, das ist sie. Und sie sollte Recht behalten. Ja. Ja, also sie hat den Film leider nicht mehr sehen können, aber Lisa spielt es mit so einer Würde. Ja. Wahnsinn.
Aber schön, dass du Doris Borgmann auch noch erwähnt hast, weil sie ist eine Legende. Sie hat mit Konrad Wolf gearbeitet, sie war Regieassistentin bei fast allen seinen großen Filmen und hat bis ins hohe Alter noch Leuten geholfen wie dir. Schön, dass du auch an sie noch hast. Das finde ich ganz wichtig. Jetzt verrat uns aber vielleicht doch noch so ein paar Berufsgeheimnisse, weil Leute, die mit Kindern arbeiten müssen, das ist wahnsinnig schwer. Nicht nur, weil man sehr feinfühlig sein muss, sondern weil ja auch die Arbeitszeiten so begrenzt sind. Sie ist in fast jedem Bild zu sehen. Du hast über 60 Tage gedreht, auch mit ihr. Wie hast du das gemacht? Wie hast du sie bei Laune gehalten? Wie sind diese Wutausbrüche entstanden? Wie ist sie da unbeschadet durchgekommen? Also diese Dinge wollen wir jetzt hinter den Kulissen wissen. Das fragt dich wahrscheinlich sowieso jeder.
Ja, also ich glaube vor allen Dingen sehr spielerisch. Ne? Also wir hatten ja eine ganz, ganz lange Vorbereitungszeit. Und in dieser Zeit haben Helena und ich versucht, irgendwie die Figur zu finden und natürlich auch die Unterschiede herauszuarbeiten. Mehr noch als bei Erwachsenen, wo man ja immer versucht, irgendwie die Gemeinsamkeiten zu finden, war es in diesem Prozess eher wichtig zu sagen, wie würde jetzt Benny reagieren und wie reagiert Helena? Und das haben wir eigentlich wirklich 6 Monate miteinander. Manchmal waren wir einfach Eis essen und manchmal haben wir sie einfach vor verschiedenen Farbhintergründen fotografiert. Aber wir haben irgendwie versucht, so 1 bis 2 Mal die Woche was miteinander zu machen. Und dann kam auch ein ganz wichtiger Prozess. Und zwar kam dann eben unsere nächste und genauso tolle Casterin dazu, Lisa Stutzki, die uns dann den Albrecht gefunden hat. Die war nämlich so als allererste beim ersten Treffen und sagte, Albrecht Schuch, das ist derjenige, den ich sehe, wenn ich das Buch lese. Ja, also so viel. Manche Leute sind einfach wahnsinnig begabt in ihrem Job. Und so auch Lisa. Und Helena war dann eben bei allen möglichen Erwachsenen-Castings dabei. Immer wenn ich jemanden gefunden hatte, der mein Favorit oder meine Favoritin war, dann durften die mit Helena spielen, so ganz improvisiert erstmal. Und dadurch hat sie so ganz Stück für Stück diese Rolle und das ganze Universum drumherum kennengelernt und wusste dann eben, ah, das ist die Ärztin und die ist ganz nett zu mir und das ist Erzieher Marc und den finde ich total blöd. Und das war, glaube ich, irgendwie ganz wichtig, weil dadurch mussten wir dann am Set gar nicht mehr viel erklären, sondern sie wusste, wo ist die Grenze zu Benny und was ist Bennys Universum. Und meistens haben wir am Abend vorher die Szenen durchgeprobt so ein bisschen, so dass sie auch immer wusste, was kommt am nächsten Tag auf mich zu. Und wenn es dann manchmal am Set irgendwie natürlich noch nicht die Energie hatte, die es haben sollte, dann haben wir versucht, eher so auch spielerisch zu sagen, Benny hat Superkräfte und schafft es, jeden Erwachsenen in Angst und Schrecken zu versetzen und keiner kann sie zu irgendwas zwingen. Und das hat meistens dann irgendwie ganz gut funktioniert.
Das hat was von so einem Superhero, weibliches Modell, ja, mit ihrem Power, mit ihren Superkräften bewirken kann. Jetzt haben wir mit dieser Geschichte natürlich auch einen Film, der die Leute total bewegt hat und aufgewühlt hat. Aber ich habe auch gemerkt, und das finde ich hochinteressant, wenn ich sage, Filme haben dann auch irgendwann ihre Geschichte, dass gerade Leute, die in so einem System arbeiten, also Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Leute, die in solchen Systemen arbeiten, von diesem Film sehr, sehr bewegt waren, dass es viele Debatten auch gab. Die haben teilweise sogar so eine Art Betrieb Betriebsausflüge dann gemacht und sind gemeinsam ins Kino gegangen, haben sich den Film angesehen, danach darüber diskutiert. Das ist nicht dein Hauptziel gewesen, mir schon völlig klar, das ist kein Lehrfilm. Aber dass er diesen Effekt hat, das würde ich möglicherweise freuen.
Ja, na klar. Also genau, weil du ja auch am Anfang gefragt hast, hat uns das überrascht. Also ich war schon wahnsinnig nervös vor der Kinotour, weil ich erstens dachte so, oh Gott, also es ist ja jetzt schon auch ein anstrengender Film, der ja auch wirklich einfach zu lang ist, aus ganz bewussten Gründen. Ja, also ja, es soll ja
2 Stunden ist dann 120 Minuten. Ja,
ja, also und ich meine jetzt gar nicht so, dass 2 Stunden zu viel sind, sondern die Geschichte kommt ja an diesen Punkt, wo du denkst so, ich kann nicht mehr. Ja, also wann hört es, wie kommt man da raus? Und es ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir versucht haben, Bennys Energie in alles zu übersetzen, in die Musik, in die Farben, in den Schnitt, in die Kamera, in die Geschichte selber auch. Und das hätte jetzt einfach auch dazu führen können, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, also warum soll ich irgendwie 10 € bezahlen, um mir 2 Stunden lang so einen Stress anzugucken? Und deshalb bin ich da wirklich immer mit schlotternden Knien irgendwie nach den 2 Stunden ins Kino gegangen, um zu gucken, wie viele Leute sitzen noch drin und so. Und nach den Veranstaltungen habe ich dann aber gemerkt, wow, also da kommt ja so eine Resonanz, selbst wenn es ein fiktionaler Film ist und viele Dinge vereinfacht sind. Also gerade wo du sagst, Frau Baffané, ne, wie toll Gabi das spielt. Gleichzeitig ist sie auch trotzdem eine Märchenfigur, weil im wahren Leben hat Frau Baffané nicht nur eine Benny, sondern die hat noch 70 andere Fälle. 70, mindestens.
Ja, ja.
Mindestens. Und wenn die Kollegin krank ist, dann sind es eher 120. Also ich hätte auch sein können, dass die mir sagen, um Gottes Willen, was ist das denn für eine Verzerrung? Aber nee, ich glaube, viele Leute fanden es irgendwie gut, dass sie da mit Respekt dargestellt werden und dass dieser innere Konflikt eben ja auf die Leinwand gebracht wird. So.
Das ist die Figur, also Frau Baffané, die Gabriela Maria Schmeide spielt, die dann genau. Im System sich abstrampelt quasi. Jetzt hast du schon gesagt, wie komme ich da wieder raus? Und was bei dem Film auch ganz natürlich auffällig ist, jeder diskutiert über das Ende. Und inzwischen hat der Film auch eine große Bekanntheit. Wir spoilern, glaube ich, jetzt nicht, sondern wir sagen, es ist auch rätselhaft. Sie sollen ins Ausland geschickt werden. Das ist übrigens auch recherchiert. Nicht, das passiert ja. Manchmal, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann irgendwie ganz weit weg. Bricht dann irgendwie aus, springt los, das Bild, das zertrümmert irgendwie, das zersplittert. Ich, vielleicht hat das auch wieder mit persönlichen Haltungen zu tun, fand das einen ganz optimistischen Schluss. Dachte, super, sie lässt sich nichts gefallen, sie bleibt irgendwie doch unabhängig, unbändig und frei. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist ein total deprimierender, hoffnungsloser Schluss. Magst du dazu was sagen oder nicht?
Genau, also ich versuche mich ja jetzt mal so ein bisschen drumherum zu reden. Und falls dann doch der eine oder andere den nochmal schauen will, nicht kennt. Für mich ist es auch ein positives Ende und eher abstrakt gedacht, ja, dass als ultimative letzte Aktion sogar die Kinoleinwand zerstört wird. Also es war jetzt gar nicht so abstrakt drumherum geredet. Aber ich habe auch gleichzeitig verstanden, weißt du, dass jeder sieht da seine eigene Wahrheit. Und die sind auch alle richtig. Also da gibt es auch keine richtige und falsche Interpretation, sondern man bringt so viel mit irgendwie, wie man einen Film schaut. Und ich habe bestimmt 15 verschiedene Interpretationen bisher gehört. Und lern auch draus natürlich fürs nächste Mal, ja. Also wenn man möchte, dass sich unbedingt was transportiert, muss man es irgendwie genauer hinkriegen. Gleichzeitig so, wie wir es machen wollten, dafür war das Budget nicht da und da kam dann so ein kreativer Kompromiss bei rum, der sehr viel
Interpretation. Also ich sag mal so, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, ist Teil von Kunstwerken. Nicht? Wir projizieren ja uns selber mit hinein und nehmen uns mit hinein, wenn wir einen Film sehen. Insofern ist das völlig normal. Aber ich denke, an einem Punkt werden sich alle absolut einig sein. Der Film erzeugt Verständnis für diese kindliche Naturgewalt, für Benny. Und das ist das große Verdienst vom Systemsprenger. Nora, ich danke dir ganz herzlich. Komm wieder gut irgendwann zurück und vor allem viel Erfolg für dein neues Projekt dort in Kanada. Nora Finkscheid über Systemsprenger.
Vielen, vielen Dank.